Hallo und herzlich willkommen bei Über Pop. Noch ein Podcast über Popkultur.
Mein Name ist Jörn Thesen.
Und ich bin Fabian Thomas.
Hallo und herzlich willkommen bei Über Pop Folge 37. Dieses Mal sprechen Fabian Thomas und ich, Jörn Thesen, über La Casa de Papel. Das ist eine spanische Serie, die auf Netflix auf Deutsch unter dem Titel Das Haus des Geldes zu streamen ist. Und bevor wir uns damit beschäftigen, erzählt Fabian kurz von einem Roman mit dem Titel Lincoln im Bardo. Und ich erzähle kurz vom Eurovision Song Contest, der am vergangenen Wochenende stattgefunden hat. Und zum Abschluss machen wir nochmal so einen kleinen Bogen und sprechen kurz über das Marvel Cinematic Universe und Avengers Infinity War, allerdings ohne Spoiler. Und auch unsere Diskussion der Serie halten wir weitestgehend spoilerfrei. Jetzt geht's los. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want.
Lincoln in the Bardo.
Ja. Sie auf Deutsch. Kennst Lincoln du im
George,
Bardo.
Kennst du George Sanders?
Sanders wird ausgesprochen.
Ich glaube, ja.
Jetzt, wo du es sagst, kommt mir das auch so bekannt vor, dass das dass Saunders falsch ist. Woher kenne ich
also
den?
Also seine, was mir nur aufgefallen ist vorher mal, ist seine Kurzgeschichtensammlung 10th of December oder 10. Dezember, die, glaube ich, im Berlin Verlag erschienen ist, so vor 3 oder 4 Jahren, die ist, glaube ich, ziemlich gut besprochen worden. Hm. Der schreibt ja schrieb bis Kurzgeschichten. Hm. Und ist auch Creative Writing Lehrer und ein Trivia, ein Fun Fact, den ich bei der Lektüre seines Wikipedia-Artikels gesehen habe, ist, er hat auch viele Hörbücher schon gemacht zu seinen Erzählbänden und die ausschließlich selber eingesprochen. Nur bei diesem Buch hier nicht, weil es halt so mehrstimmig ist. Und unter anderem hat er dann Freunde gebeten mitzulesen und unter anderem liest Nick Offerman da auch. Hm. Mit dem ist er wohl auch so ein bisschen dicke. Der aus Parks and Recreation.
Ja, ja, ja. Und diversen anderen Sachen. Und allgemein Social Media und weiß nicht was, überall, wo er auftaucht, eigentlich immer sehr sympathisch.
Ja, wie bin ich auf das Buch jetzt gekommen? Ich fand das Cover sehr schön, wie so oft. Das ist immer für mich ein Argument.
Ja, wenn man bibliophil ist, dann kann man ja auch sowas manchmal nicht hereinfallen, aber sowas kann einen ja auch locken. Das deutsche Cover finde ich irgendwie nicht so schön.
Und? Ich bin... Es ist tatsächlich auch ein sehr nettes Detail, wenn man das Buch so durchblättert und ganz am Schluss die letzte Seite aufschlägt, dann steht da so ein kleiner Absatz drin über die Schriftart, in der dieses Buch gesetzt ist.
Ja, das ist aber war früher aber auch üblich mal. Also
das ist eigentlich so ein ganz normales so eine ganz normale Serifenschrift auf den ersten Blick, aber da schreiben dann so richtig so Fournier, a typeface named for Pierre Simon Fournier. 1712 bis 1768, youngest son of a French printing family, bla bla bla, began his own foundry, he is said to have cut 147 alphabets, probably best remembered as the designer of St. Augustine Ordinaire, a face that served as the model for the monotype corporations Fundist in 1925. Ah, ja. Ein sehr klassisches Schriftbild. Ist auch schön zu lesen, vor allem, weil dieses Buch ja... ich weiß nicht, ob du dich jetzt schon mal irgendwie darüber informiert hast oder irgendwie schon mal was darüber gelesen hast. Es ist ein absolut, es hat eine sehr eigene Struktur, die ich auch sonst noch nicht so oft gelesen habe.
Ich habe nur gelesen, Stichwort experimentell und dass es wohl historisch ist vom Setting. Okay, das kann ich nicht so gut erkennen.
Nur aus Dialogen. Also das zieht halt so Zitate von fiktiven Figuren, die alle, bis glaube ich auf 2 Ausnahmen, tot sind und in ihren Särgen liegen, wobei sie selbst das als mehr so als, sie bezeichnen das nicht, also die wissen selbst nicht, dass sie tot sind, die sagen, sie liegen in ihren Sick Boxes. Sie liegen so in so Krankenbetten oder Krankenboxen so und haben so, lassen so die Gedanken schweifen und alles handelt halt davon, dass der Sohn, und das ist historisch halt wirklich verbirgt, von Abraham Lincoln 1862, glaube an Typhus gestorben ist. Mhm. Und das hat den, also der war 11, und das hat Lincoln so sehr mitgenommen, dass er wohl auch, und das ist auch ein historischer Fakt, dass er mehrmals halt in die Gruft oder auf den Friedhof gegangen ist, wo der Sohn liegt, und in dieser Gruft sich zu seinem Sohn hingesetzt hat und mit dem irgendwie, um da bei dieser Leiche zu verweilen und mit seiner Trauer irgendwie fertig zu werden. Das ist im Prinzip schon alles, was ich soweit über das Buch weiß. Ich habe gerade erst mal angefangen zu lesen. Es soll wohl auch sehr derb sein vom Humor, hat so eine sehr so ein bisschen so auch was Zynisches, und wurde mit dem Man Booker Prize letztes Jahr ausgezeichnet.
Mhm. Ja, habe ich auch. Das war auch das, was ich noch gesehen habe. Ist das jetzt gerade erst auf Deutsch erschienen oder ist das schon länger draußen, die deutsche Ausgabe?
Und jetzt vor ein paar Tagen ist die deutsche Luchterhand Verlag erschienen, von Frank Heibert übersetzt, mhm. der ein sehr guter Übersetzer ist, glaube ich, der schon sehr viele so englischsprachige Sachen gemacht hat. Und ja, ich meine, wie das so oft ist, so das hier kannst du dir für 7 Euro beim Online-Handel bestellen, das Englische. Also da habe ich einfach mal auch irgendwie in so einer spontanen Laune gesagt, so das bestelle ich mir jetzt und dann und lese das jetzt.
Ja, also ich muss auch sagen, jetzt so rein von Äußerlichkeiten finde ich die Gestaltung vom englischen Taschenbuch auch wobei die Hardcover-Version hat auch eine ähnliche Typo auf dem Cover. Finde ich irgendwie ansprechender als die deutsche. Also die deutsche ist irgendwie so sehr konservativ, finde ich die Gestaltung.
Mhm. Und zum Titel noch, das Bardo, das Lincoln in the Bardo, also Bardo bezeichnet wohl im tibetanischen Glauben so einen Ort, der so sowas wie, weiß nicht, Purgatory oder so.
Ja, also ja, das Fegefeuer, ja, so ein Zwischenstatus, ein Limbo. Vorhölle so oder?
Ja, ich glaube sowas in die Richtung. Hab ich schon wieder vergessen.
Ja, mal gucken.
Das ist so ein spezieller Begriff.
Ja, ist die Bardo ist die
Zwischenzustand.
Für die Lehre, für nach der Lehre des tibetanischen Buddhismus möglichen Bewusstseinszustandes im Diesseits wie im Jenseits. Das tibetische Totenbuch enthält Beschreibungen des Chikai Bardo, Chönyi Bardo und Sitpa Bardo. Die 6 Yogas von Naropa verbinden jeden 6 der Bardos mit einer Yoga- und Meditationstechnik. Okay, das ist jetzt uninteressant. Mhm. Ja, okay. Also es ist einfach, also ja, ich vermute mal so Zwischenzustand auch zwischen Leben und Tod vermutlich, ne, jetzt in dem Zusammenhang.
Mhm. Und auf dem Weg ins Nirvana musst du durch verschiedene Bardos durch, offenbar.
Ah, ja. Okay, ja, hört sich interessant an, aber auch wenn ich jetzt sagen muss, dass es mich jetzt persönlich nicht besonders reizt. Aber vielleicht das Audiobook, muss ich mal hören. Also das Hörbuch, wenn das tatsächlich von verschiedenen Leuten gelesen wird, aber ich weiß auch nicht, ob ich dem dann folgen kann, wenn das so viele verschiedene Leute dann durcheinander reden, sozusagen. Mhm. Weil du hast wahrscheinlich im Buch immer die Kennung, wer was sagt. Das fällt dann weg im Hörbuch, vermute ich mal. Es sei denn, da kommt dann immer wieder jemand dazwischen, der eine Regieanweisung sozusagen liest. Mhm. Ja, dann, wenn du jetzt gerade mit dem Buch angefangen hast, dann mache ich jetzt den krassen Gegenentwurf und erzähl kurz vom Eurovision Song Contest.
Ja.
Der Eurovision Song Contest war am vergangenen Samstag. Und ich habe dieses Jahr fast so viel mich damit beschäftigt wie noch nie davor. Und zwar liegt einfach daran, dass ich lustigerweise einen neuen Kollegen habe, der ein ziemlicher Eurovision-Freak ist. Das ist ein Engländer. Und mit dem habe ich mich schon vorher unterhalten. Ich habe mir einige der Songs vorher angehört. Und ich habe dann tatsächlich dann sogar beide Halbfinals letzte Woche geguckt. Und dadurch, dass ich die Halbfinals gesehen habe, war es dann auch gar nicht so wild, dass ich dann an dem Samstag, als dann der eigentliche Contest war, habe ich den mir gar nicht richtig angeguckt und habe nur die letzten 5 Songs gesehen und dann natürlich die Auswertung, das ist eigentlich Lustige. Dieses Mal habe ich mich schon vorher damit beschäftigt. Und das hoch, also ich finde es interessant, es ist wirklich interessant. Es ist natürlich jetzt so, es ist nicht so, dass man sagen kann, da kann man jetzt ganz tolle originelle Musik für sich entdecken. Das nicht. Aber es ist eine interessante Show in dem Sinne, dass insofern als sowas gibt's einfach nicht anders. So einen internationalen Gesangswettbewerb, in dem auch so komische Kombination von Musikrichtungen auftreten und du merkst halt irgendwie, es gibt sehr gute Songs teilweise oder Songs, die sind jetzt nicht schlecht als Song, aber die werden durch eine Performance ruiniert oder manche Sachen sind als Song nicht besonders interessant, aber werden ungeheuer aufgewertet durch eine interessante Performance. Und ja, dann zuletzt eben das Voting, wie votet wer und warum, und dann gibt's ja nochmal eine Jury, die votet, und Leute, die durch das Anrufen voten, und dadurch entstehen unterschiedliche Schwerpunkte, und es ist halt eben dann am Schluss dann spannend, wer dann gewinnt. Also ich meine, Israel war vorher Favorit, nach den Halbfinals war dann Zypern so ein bisschen Wettfavorit, und gewonnen hat danach dann doch Israel, aber nach Jurywertung hätte der Österreicher die meisten Punkte gehabt, aber die Zuschauer haben dann eben den auf den, ich glaube, dritten Platz verwiesen. Und Deutschland hat es interessanterweise mit einem relativ soliden Ergebnis irgendwie auch noch in die Top 5 geschafft.
Platz 4, oder?
Ja, also wirklich echt erstaunlich gut. Hätte ich nicht mitgerechnet, um ehrlich zu sein, weil ich fand das ein bisschen nichtssagend, aber ich
glaube. Wer hat denn überhaupt für Deutschland gesungen?
Ich hab das der junge Mann heißt Michael Schulte. Ich hatte von dem auch vorher noch nie gehört und ich glaube, der kam auch aus dem Nix quasi. Ich bin aber auch nicht so sicher, wie die der Vorentscheid diesmal gelaufen ist. Voice of Germany hatte der teilgenommen. Und YouTube-Sänger seit 2008 und hat 2012 schon bei Voice of Germany teilgenommen, was ja schon ewig lang her ist. Der junge Mann ist aber auch erst, ich finde das eigentlich ganz ist lustig, dass ich, ja gut, ich bin 8 Jahre älter als er, ihn junger Mann nenne, der ist 1990 geboren. Ja, aber ich fand irgendwie, im Voraus habe ich gedacht so, You Let Me Walk Alone ist schon irgendwie, ich fand den Titel schon schlimm, aber gut, lief aber gut. Was ich sagen muss, ist, was mein Involvement, meine Bereitschaft, mich damit zu beschäftigen, erhöht hat, ist, wir haben im Büro dann so einen Pool gemacht, haben Lose gezogen, jeder hat 1 bis 2 Länder, konnte Lose kaufen, 1 Euro pro Los, und der erste und der letzte Platz sind jeweils einen halben Pott wert gewesen. Ich hatte die Lose Großbritannien, Frankreich und Schweiz und bin komplett leer ausgegangen, weil England es nicht auf den letzten Platz geschafft hat. Die Franzosen auch irgendwo im oberen Drittel waren und die Schweizer sind im Halbfinale ausgeschieden, sodass ich wie gesagt, komplett leer ausgegangen bin. Dann habe ich auch noch zu allem Überfluss auch noch 10 Euro bei einem Online-Wettanbieter verschwendet und habe auf so Sachen gewettet wie: Finnland platziert sich als Bestes unter den nordischen Ländern. Haben sie als Schlechtestes platziert, habe ich auch nichts gewonnen. Und ich habe auch darauf gewettet, dass die ungarische Heavy-Metal-Band, die dabei war, in die Top 10 kommt. Und auch da war ich weit daneben, weil die, glaube ich, nur Platz 20 waren oder so. Ja, aber das zum Beispiel so zur Bandbreite. Also da war so ein tschechischer Ed Sheeran-Verschnitt, der auch gerappt hat. Eine irische Ballade, die durch 2 männliche Tänzer, die dann eine Love-Story vertanzen, aufgewertet wurde. Eine sehr lustige moldawische Nummer, die auch vom Song her absolut zu vergessen war, aber eine lustige Performance hatte mit so einem Set aus so dreiteiligen Türen, die auf und zu gemacht worden sind, sodass du dann teilweise die Köpfe, die Füße und so weiter gesehen hast. Und da waren halt eben 3 Sänger und 3 Tänzer, die genauso angezogen waren wie die Sängerin und die beiden Sänger. Sodass man da halt eben so eine lustige, ja, es war eine coole Choreografie. Die israelische Sängerin hat gar nicht getanzt, hatte dafür aber Background-Sängerin, das war dann so komisch zweigeteilt. Und die hat so einen Song gemacht, der war relativ elektronisch mit so Stimmeffekten und dann so teilweise, ich vermute, dass sie das nicht live gemacht hat, weil das beim Eurovision Song Contest eigentlich nur gesungen wird und alles andere ist Playback, aber die hat dann so Loop-Effekte eigentlich normalerweise in ihren Performances drin, wenn die das live macht. Und das wie gesagt, war interessant und war vor allen Dingen, also es ist halt mehr lustig.
Aber es ist doch auch immer ein riesiger Karneval, oder? So Kostüme und irgendwie Bühnendeko und dann auch viele folkloristische Elemente. Ja, also ich erinnere mich, dass ich den mal gesehen habe, so dass dann so ganz viele auch die, vor allem so die osteuropäischen Bands, dann so mit so auch irgendwie traditionellen Gewänder dann oft aufgetreten sind, die dann irgendwie noch abgewandelt haben.
Sowas gibt es immer mal wieder. Also es gibt immer unterschiedlich starke so Folk, wie auch immer man es nennen mag.
Und dann mag, auch sowas,
Einsätze.
wie auch Heavy Metal, also so Lordi haben doch auch, sind doch auch mal angetreten für Finnland vor allem.
Lordi Jahr, haben ne? mal gewonnen, das ist aber jetzt auch schon 12 Jahre her, das war 2006.
Ja. Mhm. Und ursprünglich, eigentlich ist es ja ein Schlagerwettbewerb mal gewesen, so, ne?
Oder das war der, das war immer die deutsche Übersetzung, aber es war schon immer der europäische oder der Wettbewerb des Gesangs oder der Gesangswettbewerb. Ja. Der Song Contest oder Grand Prix de la Chanson, also es ist, was den Preis ungeheuer verändert hat, ist, dass einerseits, es gab früher Orchester, es gab ein Orchester und es gab immer jedes Land hat seinen eigenen Dirigenten mitgebracht, der dann das Orchester dirigiert hat. Offiziell war Stefan Raab auch der Dirigent von Gildo Horn, als Gildo Horn da 1998 angetreten ist. Mhm. Und das war eins der letzten Jahre, in denen die Länder noch in ihrer Landessprache singen mussten. Das ist nämlich danach, kurz danach abgeschafft worden. Und seitdem alle anderen Länder auch Englisch singen dürfen, haben die Iren und die Engländer kein einziges Mal mehr gewonnen. Und die haben vorher den Wettbewerb ungeheuer dominiert. Was natürlich auch irgendwie logisch ist, weil die waren am ehesten Popmusik. Die Deutschen hatten halt den Schlager, die Franzosen so. Wobei, das ist auch nicht richtig. Ich meine, France Gall hat den Eurovision Song Contest irgendwann in den 60er Jahren gewonnen mit Moment mal gerade, mir kommt gerade, egal. Wir haben denn ABBA, die ABBA haben doch auf Englisch gesungen. Wie konnten die denn für Schweden gewinnen, wenn das nicht erlaubt, wenn das noch nicht ging? Das kommt jetzt gerade Spanisch vor. Haha, Spanisch oder Schwedisch. Nee, aber France Gall hat mit hier einem Song, den hatte Serge Gainsbourg für sie geschrieben. Une Poupie de Cire, Poupie de irgendwas. Also irgendwie, das war so ein Je-Je-Sound. Also das war ja diese spanische Beatmusik mit irgendwelchen Mädchensängerinnen. Das war ja kaum ein Chanson in dem Sinne eigentlich. Das war 1965 hat sie gewonnen mit dem Song Poupée de Cire, Poupée de Sang. Ja, was glaube ich auch eine voller sexueller Anspielung war, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, composed by Serge Gainsbourg.
Der deutsche Ralf Siegel hat sich da auch andauernd rumgetrieben und dann für irgendwelche Leute Songs geschrieben.
Das war eben, über Jahre hinweg hat der Siegel bis in die 90er Jahre immer wieder Songs geschrieben und da platziert. Und der hatte halt ursprünglich den Erfolg mit Ein bisschen Frieden hat der ja geschrieben für Nicole.
Ein bisschen Frieden?
Ja, das war halt der erste Sieg von Deutschland 1982 im Jahr meiner Geburt. Und ich glaube, zum Zeitpunkt, oder als ich geboren wurde, war das auch die Nummer 1 in Deutschland. Da habe ich irgendwann mal nachgeschaut. Ja, das verbindet mich auch mit dem Eurovision Song Contest. Ja,
damit hat ja dann auch Stefan Raab gebrochen, als er Gildo Horn dann reingebracht hat.
Ja, lustigerweise ist Stefan Raab dann ein Stück weit der neue Ralf Siegel geworden. Der hat auch konkret, der hat sich auch Alf Igel genannt als Songautor für Gildo Horn und ist dann später halt eben selber angetreten mit seinem Wadehade Dude da und glaube ich auch ganz gut abgeschnitten und der hat dann später auch nochmal.
Hat er ja diesen Max Mutzke produziert.
Genau.
Ist der nicht auch angetreten?
Max Mutzke, das war irgendwann so 2004 oder 2003, das war noch bevor dann es nochmal ganz schlimm wurde und dann gab es eben 2010 die Aktion, dass dann die ARD gesagt hat, okay, der Raab kann das besser als wir und da haben sie den an Bord genommen und haben dann eben diese Castingshow gemacht, unser Star für Oslo, wo dann die Lena Meyer-Landrut rauskam, die dann auch prompt gewonnen hat. Und dann gab es dann, das ist aber auch schon wieder ewig her, ne? Ich meine, das war 2010, 2011. Dann haben sie dann, nachdem die gewonnen hat, durfte sie dann als Titelverteidigerin nochmal antreten. Und das war echt eine perfide Aktion. Da haben sie nämlich dann statt einer Castingshow dann eine Show gemacht, wo sie Songs vorgestellt hat. Und die Zuschauer konnten abstimmen, welcher Song der Song werden sollte für den Song Contest. Aber gleichzeitig hat sie so zu bester Sendezeit eine wöchentliche Show gehabt oder eine, weiß nicht, mehrtägige Show, wo sie ihr komplettes Album hat vorstellen können. Vielleicht war es auch nur an einem Abend. Auf jeden Fall fand ich das ein bisschen geschmacklos, dass er dann quasi der NDR oder die ARD hat hinreißen lassen, quasi so eine Werbesendung für ein Album zu machen, im Endeffekt. Aber da kam man, glaube ich, auch nochmal einen Top-10-Platz bei raus, als dann der Grand Prix in Düsseldorf war. Ja, jetzt haben wir doch schon länger darüber gesprochen, als ich eigentlich dachte, dass wir würden. Das eigentliche Thema der Folge, womit wir bei unserem ersten Versuch, als wir Montag leider erfolglos versucht haben aufzunehmen, wo unsere Verbindung so schlecht war, die spanische Serie Casa de Papel oder das Haus des Papiers, nee, das Haus des Geldes auf Deutsch.
Mhm.
Du hast mich drauf gebracht, beziehungsweise ich habe die Serie schon länger immer wieder als Vorschlag gesehen und hatte schon vorher von gehört, aber da du sie mir wärmstens empfohlen hast, habe ich sie mir angeschaut. Aber vielleicht magst du nochmal erzählen, wie du drauf gekommen bist und wie du sie fandst.
Eigentlich auch selber durch eine Empfehlung. Und bin dann hängen geblieben und bin sehr schnell reingezogen worden. Also ich fange auch viele Sachen an so zu gucken und hatte in letzter Zeit, ich glaube, das ist ja eh so ein bisschen auch so ein Thema haben, so dieses europäische Serien, die bei Netflix dann landen. Und da hatte ich auch unter anderem, ich glaube, zur selben Zeit Gassé angefangen zu gucken und Lamont, die so über zwei Serien, eine Serienmörderin und ein Serienmörder und dann halt eben Haus des Geldes. Und das, da bin ich eigentlich am, das ist auch am längsten, das andere sind eher so Miniserien. Und hat alles so von Anfang an gestimmt. Also die Erzählweise zieht man so direkt angesprochen mit von einer der zentralen Figuren. Es ist ein unglaublich interessantes Ensemble von dieser Gruppe von Leuten, die dann am Anfang trainieren und dann diesen Heist durchziehen. Und es ist halt eine super gute Idee. Also ich finde es echt originell entworfen, halt zu sagen, so wie kann man dieses sehr ausgelutschte Heist-Genre dann nochmal um eine neue Variante erweitern.
Mhm.
Und das machen sie halt eben, indem sie sagen, wir brechen die Notenbank ein, aber wollen halt nicht die ausrauben, sondern wollen halt auf Zeit spielen und möglichst lange drinbleiben, um dort halt selbst in Eigenregie Geld zu produzieren, echtes Geld, auch nicht Falschgeld oder so, mit dem sie dann halt türmen und halt Geiseln nehmen, und das ist alles ein absolut perfekt ausgeklügelter Plan von dieser Figur des Professors, der im Hintergrund agiert und außerhalb der Notenbank halt ist und mit denen immer telefonisch Kontakt hält. Und dann geht natürlich nach und nach alles schief. Und ich glaube, du bist jetzt gerade so in einem Moment, so achte Folge oder so, oder neunte.
Ich habe den ersten Teil jetzt komplett geguckt. Also ich habe die ersten 13 Folgen jetzt geguckt mittlerweile.
Das ist auf jeden Fall, also das wurde ja auch nachträglich so ein bisschen aufgesplittet. Aber die erste, also das, was jetzt bei Netflix die erste Staffel sozusagen ist, in Anführungszeichen, ist eigentlich schon, ist noch spannender, ist noch ein bisschen besser als das, was danach kommt, weil es halt sehr tight erzählt ist und auch so die Fäden sehr gut in der Hand hält. Und dann danach merkt man, dass dann schon so ein bisschen versucht wird, künstlich den Spannungsbogen zu erhalten und noch eine Wendung einzuführen und so ein bisschen,
ja.
Dann wird es teilweise auch ein bisschen unglaubwürdig, weil dieser Professor wirklich ihnen immer so einen Schritt voraus ist.
Ach, dann erst?
Aber das ist ja vorher auch schon ein paar Mal so, ja. Ich finde es gut, das macht jetzt auch nicht so viel aus, aber ich fand es auch einfach spannend, auch mal so reinzugucken, wie funktioniert sowas in so einem Setting in Spanien, so auch, also dadurch, dass es halt irgendwie auch so, das ist die Charaktere, der Handlungsort, eigentlich ist es austauschbar, hat jetzt nicht so sonderlich viel Lokalkolorit. Aber irgendwie sind es so ein paar Kleinigkeiten, wo man dann doch denkt, das ist jetzt irgendwie ganz nett gemacht und irgendwie ganz, ganz interessant und schön. Sie sitzen dann um den Tisch und trinken Rotwein, während sie sich die Pläne überlegen, sind dann auf unserem Landhaus und alles ist so idyllisch. Und dann gibt es natürlich auch die eine oder andere Liebesgeschichte, und nach entdeckt man halt so ein bisschen so die Vorgeschichten von den einzelnen Leuten, die da beteiligt sind, die einem dann auch schon sehr ans Herz wachsen. Und so glaube ich, auch so ein bisschen die Faszination, die man so hat, ist, gelingt sozusagen das perfekte Verbrechen.
Ja.
Das ist ja immer so eine Prämisse bei vielen Filmen, wo sich einer so einen total perfekten Plan überlegt und dann scheitert es halt doch an irgendwas ganz anderem. Oder das ist halt in dem Fall mit, würde ich jetzt sagen, dass sich halt die Kommissarin in den Drahtzieher verliebt. Ne? Das fast ja relativ schnell klar ja, wird. So.
Finde ich, könnte man jetzt nochmal drüber streiten, ob das nicht schon ein Spoiler ist.
Das ist auf jeden Fall eine Triebfeder der Handlung. Also das kann man schon sagen.
Ich muss sagen, als ich das angefangen habe zu schauen, war ich erst ein bisschen abgeschreckt. Also ich muss aber auch sagen, ich konnte mich nicht entscheiden und habe dann doch festgestellt, dass es mir am meisten Spaß macht, mir das auch auf Spanisch anzugucken mit Untertiteln, was aber dann auch dazu geführt hat, dass ich halt eben mich auch mehr konzentrieren musste und das nicht mal eben so im Hintergrund laufen lassen konnte, wie irgendwie Sachen, wenn ich das irgendwie, mein spanisches Hörverständnis stellen, es geht dann doch eher gegen Null, da könnte das auch eine andere Sprache sein. Lustig ist auch, wenn später dann die osteuropäischen Charaktere, ich weiß gar nicht, ob die Russisch reden oder was, dann hatten die auf einmal keine Untertitel mehr und wenn ich dann nicht hingucke, ich habe gar nicht bemerkt, dass die auf einmal gar nicht mehr Spanisch reden.
Mir ist ein paar Mal aufgefallen, dass sie auch Spanisch mit russischem Akzent offenbar reden. So, ne?
Sollten sie zumindest, ja.
Anders klingt.
Ja, und dass sie auch teilweise einen komischen Satzbau haben, wo man merkt, dass sie eben nicht keine Muttersprachler sind. Und mir ist aufgefallen, dass die Spanier ungeheuer gerne Cojones zum Fluchen benutzen. Also auch so wie man What the fuck sagen würde, sagen die sowas wie was zu den Hoden oder was zu den Eiern. Und auch quasi my ass ist mi Cojones im spanischen Spanisch. Weil ich glaube, dass das lateinamerikanische Spanisch sich da nochmal ein ganzes Stück unterscheidet. Naja, grundsätzlich die Prämisse der Serie finde ich schon spannend. Ich weiß nicht, ob es nicht im Endeffekt besser gewesen wäre, wenn es weniger Zeit gewesen wäre und das Ganze nur eine Miniseries von 7 Folgen gewesen wäre. Dann hätte man nicht diesen Effekt, dass so man irgendwann merkt, so jetzt müssen sie die Wendung noch einfinden, die Wendung noch und die Rückblende. Aber es ist einfach was Netflix, und das ist, glaube ich, auch ein Verdienst von Netflix, wobei ich nicht sicher bin, ob Netflix das neu geschnitten hat oder die Produktionsfirma, weil die Originalfernsehproduktion für den spanischen Sender Antena 3 war eine Serie in einer Staffel mit 2 Teilen und die bestand aus 9 Folgen à 70 Minuten. Und diese 630 Minuten wurden umgeschnitten in, habe ich das richtig ausgerechnet? Ich weiß es nicht. Die Menge wurde halt eben umgeschnitten in 13 Folgen. Also die haben aus 9 Folgen 13 gemacht. Und das war der erste Teil und dann nochmal aus den restlichen 6 Folgen nochmal 9, sodass es dann irgendwie insgesamt 22 Folgen à 45 bis 55 Minuten wurden. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie der Originalhandlungsablauf gewesen sein soll, aber in der Fassung, wie sie auf Netflix zu streamen ist, ist es eben so, dass jede Folge mit einem krassen Cliffhanger endet und die nächste Folge dann mit einer in der gleichen Szene mehr oder weniger weitergeht und du hast eine ungeheure Direktheit der Darstellung oder der Handlung. Das Interessante ist halt eben auch, dass so wie gesagt, ich habe jetzt so die erste Staffel, also die ersten 13 Folgen gesehen, wobei das in einem, im Gegensatz zu normalen Staffel werden getrennt voneinander produziert, aber das wurde in einem Rutsch produziert, es wurde nur getrennt ausgestrahlt und auch getrennt auf Netflix zur Verfügung gestellt. Auf jeden Fall, das habe ich jetzt zu Ende geguckt und das ist gerade mal so eine Handlung von knapp 2 Tagen in der Serie. Ich bin noch nicht ganz durch, aber was ich sagen muss, ist, die Serie benutzt ein bisschen sehr übertrieben dieses Stilmittel der Voice-Over-Narration, also dass die eine Figur, die den Decknamen Tokio hat, als Erzählerin fungiert und das anscheinend auch in der Rückschau macht und dann so quasi eine allwissende Erzählerin ist und dann auch irgendwie sagt, denn was sie aber noch nicht wissen konnten, ist, dass in diesem Moment das und das passierte und dass der Professor das und das vorhergesehen hat. Sein großes Verfehlen war, dass er in dem und dem Moment nicht das tat, sondern das und das wurde ihm zum Verhängnis und wie man hätte vorhersehen müssen, ist das und das passiert und dadurch ist das und das schief gegangen und das war dann unsere erste große Niederlage oder so. Ja. Das finde ich mal, das und die Tatsache eben, dass dieser Professor als Mastermind, der das Ganze von außen steuert, so ein übermächtiger, ja, also es gibt oft den übermächtigen Bösewicht, den gibt es gerne mal in so Serien über Serienmörder oder auch Filmen über Serienmörder, dass irgendwie irgendjemand auch irgendwie der Polizei drei Schritte voraus ist. Hier ist es halt eben der Professor, wobei der auch dann nachher mit weiterem Verlauf der Serie dann auch offenbar Fehler macht. Und da bin ich auch nicht so ganz sicher, inwieweit da was da geplant ist und was da nicht geplant ist in seiner Interaktion mit dieser Polizistin. Aber ich muss sagen, dass jetzt so kurz vor Schluss der ersten Staffel dann auch das Gefühl hatte, dass ich so ein bisschen vorhersehen kann, was jetzt noch passiert. Also, dass ich so mir denke, okay, es hat einen Grund, dass die Mutter der Kommissarin eingeführt wird als offenbar dement und auf ihre Post-its angewiesen. Das ist dann nachher so eine Last-Minute irgendwie so eine Rettung, die dann irgendwie einen Plot Geflecht aufsprengt, einen gordischen Knoten löst und ein Problem in nichts auflöst. Naja, also
so ein Deus Ex Machina.
Genau, das wollte ich sagen, ja. Ja, aber aber ich will jetzt die Serie nicht schlechter reden, ne? Also ich muss sagen, hat mir große Freude bereitet und nachdem ich erst ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatte, habe ich das wirklich so, wann immer ich Zeit hatte, jetzt in der letzten Woche und wenn ich nicht Grand Prix geguckt habe, habe ich mir Casa de Papel angeguckt und bin auch jetzt relativ scharf drauf, dann noch den Rest zu gucken. Auch wenn ich nicht weiß, wie es dann noch weitergehen soll, weil Netflix hat nämlich dann auch eine zweite Staffel jetzt einen Auftrag gegeben, die dann im nächsten Jahr erscheinen soll. Also tatsächlich eine Fortsetzung dazu. Die aber auch nicht mehr im spanischen Fernsehen, sondern stimmt, direkt auf Netflix. Ja, aber interessant besetzt, also so gute Schauspieler, wirklich spannend geschnitten und geschrieben. Und auch, ich finde auch die Musik stimmungsvoll. Also es ist eine alles in allem sehr hochwertige Serie. Man muss sich ein bisschen damit anfreunden. Das finde ich ein bisschen schwierig. Eigentlich gibt es ja keine richtigen, ich meine, es gibt die Polizistin, aber man wird ja eigentlich dazu animiert, mit Geiselnehmern Sympathie zu haben. Und das finde ich schon durchaus schwierig. Und das wird auch im Laufe der Serie, merkt man auch, okay, es gibt jetzt solche und solche Figuren und das sind jetzt ist jetzt ein guter Gangster und das ein böser Gangster. Aber ja, ich finde, das ist vielleicht aber auch nicht so schwarz-weiß. Aber das ist, ich finde halt dieses ganze Element der Geiselnahme und dann, dass natürlich auch so ein bisschen Stockholm-Syndrom-mäßige Geschichten drin vorkommen. Ja, ich finde es schon interessant.
Ja, so ein Antagonist auf jeden Fall ist ja eigentlich Berlin.
Ja, ja, genau. Der ist quasi dann so der
ein bisschen zynische, kaltblütige Typ, der dann so ein bisschen so die Macht an sich reißt.
Ja, finde ich aber auch gut, dass der gerade Berlin heißt. Ja. Ja, also zur Erklärung kurz, die Figuren haben allesamt Decknamen, ähnlich wie eben bei Reservoir Dogs, die nach Farben benannt sind, sind hier die Figuren allesamt nach Städten benannt, bis auf das Mastermind, der nur der Professor genannt wird. Ansonsten haben wir halt Rio, Tokio, Helsinki, Oslo, Moskau, Denver, Berlin und Nairobi. Nairobi und Tokio sind die beiden Frauen. Ja. Das ist Casa de Papel. Also, oder fällt dir noch was ein, was man dazu sagen muss? Fabian. Hallo? Sorry.
Na, ich überlege gerade. Ich habe zwischenzeitlich habe ich ein bisschen auch so an Breaking Bad gedacht. Ich weiß nicht genau warum. Vielleicht weil es auch ähnlich spannend ist und weil es ähnlich auch immer so wieder so um dieses so wann entdeckt werden geht so, ne? Oder dass auch dieser Professor so ein Doppelleben führt oder so eine Doppelrolle hat, ne? Mhm.
Da, stimmt, das ist auch, weißt du, was das auch gemeinsam hat mit Breaking Bad? Und vor allen Dingen mit den ersten zwei Staffeln oder so, den ersten zwei, drei Staffeln von Breaking Bad, diese sehr gestraffte oder, nee, ist es gestrafft oder gerafft? Weder noch. Es ist diese sehr dichte Erzählung. Weißt du, weil nämlich im Gegensatz zu vielen anderen Fernsehserien hat Breaking Bad nämlich auch ist es so, dass ja die Skylar White, die ersten zwei Staffeln durchgehend schwanger ist. Also, dass das quasi wirklich so ist, dass es in der weniger, ich glaube sogar ein, zwei Wochen ist die erste Staffel und dann die nächste Staffel geht direkt im Anschluss weiter. Und in vielen Fernsehserien ist es eben so, eine Staffel ist ein Jahr und es vergeht die gleiche Zeit, die auch in echt vergeht. Und das ist halt eben bei Breaking Bad definitiv nicht so. Und das ist hier noch, das hier ist also irgendwo von der Dichte her zwischen Breaking Bad und, ich sag mal, 24, die es halt zum Stilmittel gemacht haben, eben 24 Folgen, 24 Stunden darzustellen. Hier ist es jetzt nicht ganz so genau auf diese Echtzeit rausgelegt. Und ich glaube auch ganz vieles kommt einem ziemlich schnell, ziemlich komisch vor, dass dann keiner irgendwie schläft eigentlich, wenn innerhalb von diesen 48 Stunden, was da alles passiert. Das sollte man, glaube ich, nicht zu genau untersuchen.
Aber da sind die Tage wirklich lang, sozusagen. Ja. Ja.
Was auch noch lustig ist, Breaking Bad hat natürlich nur das Gleiche, dass man als Hauptfigur eigentlich jemanden hat, der was zunehmend immer bösere, schlimmere Dinge tut und immer tiefer, immer krimineller wird. Naja, aber gut, ich meine, es gab auch schon die Sopranos, wo man auch mit einem Mafia-Boss oder einer Mafia-Organisation mitfiebert. Insofern ist das jetzt nicht so neu. Aber hier, also ich finde gerade wirklich das Element der Geiselnahme. Aber was ich auch spannend finde, ist, dass das Teil der Planung ist. Das wird ja relativ früh schon gesagt. Es darf eigentlich niemand verletzt werden, damit wir in der Bevölkerung Sympathien haben. Damit wir so ein bisschen Robin Hood-mäßig
rüberkommen. Das ist dieses große moralische Problem. Ja. Was dann so langsam entsteht, das ist halt nicht, dass sie es nicht schaffen oder dass es immer schwerer wird, diese Gewaltfreiheit wirklich dann durchzuziehen.
Ja, ich bin mal gespannt, wie die das Ganze noch auflösen. Und ich frage mich, naja gut, aber ich will jetzt dich nicht dazu verleiten, mir irgendwas zu verraten. Das ist auf jeden Fall, war jetzt gut, dass wir da jetzt mal auch endlich mal was nicht Amerikanisches besprochen haben oder auch mal wenigstens was nicht Englischsprachiges. Wenn es jetzt auch keine Netflix-Eigenproduktion war, aber vielleicht auch mal besser, da wir ständig über Netflix reden. Ich habe, apropos Netflix und europäisch, ist mir jetzt gerade auch empfohlen worden, ist so ein bisschen Endzeit-Thema The Rain, eine dänische Serie. Hast du davon schon was gehört oder gesehen?
Habe ich auch schon gesehen. Also ich habe die Vorschau auch gesehen, ich habe es noch nicht angeschaut. Nee.
Wäre eventuell vielleicht ein Thema für noch einmal eine weitere Folge. Mal gucken. Ansonsten, hattest du es, glaube ich, vorab gesagt, könnte ich kurz drauf eingehen, Avengers Infinity War. Aber viel kann und will ich da eigentlich nicht zu sagen, weil ich finde es ganz schwierig, drüber zu sprechen, ohne da jetzt in Spoiler mich zu ergeben.
Also ich werde jetzt am Samstag den sehen auch. Und also nur vorab habe ich mir jetzt, also ich wollte mir auch noch das Thor Ragnarök anschauen und fand aber auch, so es war auch mehr aus Langeweile heraus, dann Civil War gar nicht schlecht. Also diese ganze Überfülle an Superhelden, die auch schon herrscht, so, das hat dann erstaunlich gut funktioniert, dass ich es dann mit Humor so oft so ein bisschen lösen oder die dann auch so ein bisschen witzig aufeinanderprallen lassen. Und dann auch diese Teilung der Helden in verschiedene Parteien, in zwei Parteien dann ja auch so gezeigt wird, so als moralische Entscheidung. Und das ist auch so ein bisschen selbstreflexiv im Prinzip über das Genre auch, dass es eigentlich die ganze Zeit um Verwüstungen geht und dass da niemand sich Gedanken macht, so was das eigentlich anrichtet. Und das genau darum dreht sich es dann in diesem Teil.
Ja.
Der hat mir viel, viel besser gefallen, als ich es gedacht hätte.
Ja, also, ich fand das auch, also ich fand jetzt in der Rückschau finde ich nicht mehr ganz so gut, aber der war auf jeden Fall der bessere Avengers-Film als jetzt der zweite zum Beispiel. Also Avengers Age of Ultron war nicht gut, Civil War war im Endeffekt eine Art Avengers-Film, auch wenn jetzt der Hulk nicht drin vorkam. Aber das ist, glaube ich, auch, wenn ich jetzt jemanden, der den Film noch nicht gesehen hat und der noch nicht alle Filme vom Marvel-Universum gesehen hat, ich glaube, Civil War und Thor Ragnarok und eventuell noch die Guardians of the Galaxy Filme sind die Sachen, die man am ehesten gesehen haben sollte, um diesen Film gucken zu können. Weil das ist unglaublich. Das ist eine mehr oder weniger, also nicht der allererste Film, nicht alle Filme sind Vorgeschichte hierzu, aber es sind schon viele Filme aus insgesamt 18 verschiedenen Filmen, die zu diesem Filmuniversum gehören, die dann da, wo hier die Fäden zusammenlaufen. Und trotzdem funktioniert das Ganze noch als unterhaltsamer Film. Es ist, wie gesagt, ich finde es ganz schwierig, darüber zu reden, ohne was zu spoilen. Aber es ist schon eine ziemliche Perversion, weil das so eine komplette auf die Kopfstellung des Kinos eigentlich ist, weil das war jetzt schon über mehrere Jahre so, dass Marvel das, ich will jetzt nicht sagen perfektioniert hat, man könnte auch sagen, mir fällt kein negatives Gegenbegriff ein zu perfektioniert, sie haben es halt irgendwie diese Untergrabung des Kinos durch die Serialisierung haben die auf die Spitze getrieben, dass wirklich ein Film schon mit gleichzeitig der Werbespot für den nächsten Teil ist oder einen anderen Film, der einen Film aus dem gleichen Universum eben und dann kommt irgendwann der 19. Film einer solchen Reihe quasi raus. Aber wie gesagt, man muss nicht alle 18 gesehen haben. Ein paar der letzten reichen und also Black Panther schadet nicht, aber ist eigentlich auch nicht unbedingt notwendig. Man kennt ja die Figuren eben, aber das ist halt eben so.
Ein schönes da habe ich kürzlich auf Reddit gesehen, hat jemand ein Foto gepostet, wie er mit seiner Freundin in den ersten Iron Man Film gegangen ist.
Ja.
Der da wohl dann 2006 oder noch früher gewesen sein muss.
Nee, 2008.
Und jetzt quasi und mit seiner jetzt, genau, und dann so 10 Jahre später, jetzt verheiratet mit ihr, sich Infinity War anguckt und das irgendwie dann so ein
Kind war aber keins dabei, das hat nämlich auch noch von der Timeline her gepasst. Oh. Dass theoretisch schon der 10-jährige Sohn oder so dabei ist. Nee, weil tatsächlich der erste Marvel Universe MCU-Film war vor ziemlich genau 10 Jahren der erste Iron Man mit Robert Downey Jr., den ich damals auch im Kino gesehen habe, ich erinnere mich noch. Das war noch bevor es 3D gab, ach ja.
Ich habe schon eine Weile her.
Ja, da ist auch viel passiert. Und ich sag jetzt mal von den 18 Filmen mit Infinity War 19 sind jetzt auch nicht unbedingt alle gut, aber erstaunlicherweise viele. Also es gibt jetzt nur 2 oder 3 Filme, die ich jetzt nicht unbedingt nochmal gucken muss davon. Also alle anderen könnte ich mir vorstellen, so mir nochmal anzusehen. Und manche davon habe ich auch schon mehrfach gesehen. Also ich habe auch manche auch mehrfach im Kino gesehen. Ja, Black Panther ist jetzt auch mittlerweile auf DVD und Blu-ray erschienen, wenn mich nicht alles täuscht.
Ah ja.
Den hast du auch schon gesehen im Kino jetzt, ne?
Ja, fand ich schön.
Ja. Ja, nee, also war eben auch mal gelungen und nochmal irgendwie anders als die bisherigen Marvel-Filme. Also es ist nicht wirklich das immer Gleiche. Es mag Leute geben, die da damit für die das nichts ist oder die finden, ich will nicht, dass irgendwie, dass ich hinterher einen Wikipedia-Artikel lesen muss, um zu wissen, was für eine Comic-Anspielung da jetzt noch drin war. Aber da ich mich auch für Comics interessiere, auch wenn ich die nicht alle lese, habe ich trotzdem irgendwie einen gewissen Spaß auch an dieser Intertextualität, die Filme halt irgendwie haben. Na, da haben wir jetzt sogar noch einen kleinen Exkurs zum Marvel Cinematic Universe gemacht. Dann muss ich, glaube ich, das Intro nochmal neu aufnehmen. Damit ich das auch richtig
anmoderiere. Was gibt's denn an der Musikfront Neues?
Was habe ich denn für Neuigkeiten? Ich höre ja immer, ich schaue immer bei Spotify brav in die Neuerscheinungen.
Also am Freitag ist ein neues Album von Black Moth Super Rainbow erschienen.
Richtig, das habe ich auch schon gehört.
Die ich ja sehr mag.
Das wurde mir komischerweise gar nicht angezeigt in den Neuerscheinungen. Ich habe es dann aber irgendwann bei Discover, diesem Entdeckungsfeature.
Ja, irgendwie ging das, kam das so ein bisschen aus dem Off. Panic Blooms heißt es.
Ja, da habe ich es gehört.
Treu, wie man es so ein bisschen kennt.
Ja, The Glitch Mob haben auch ein Album veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber das ist auch so ein bisschen poppiger, aber auch sehr so elektronisch, so ein bisschen, ja, Glitch, glaube ich, sagt man auch zu der Musikrichtung. Also so, ja, sehr verzerrte Elektronik, aber relativ poppige Melodien. Dann der Soul-Sänger Leon Bridges hat auch ein neues Album, das ich mehrfach schon durchgehört habe, rausgebracht. Mhm. Englische Sänger Frank Turner hat ein Album mit dem Titel Be More Kind, das relativ politisch ist, rausgebracht. Der britische Rapper, Sänger Plan B hat ein Album rausgebracht. Aber da ist nicht viel hängen geblieben. Sigur Rós habe ich auch gesehen. Gibt es auch ein Album?
Ja.
Okkervil River gibt es auch noch. Perfect Circle haben auch ein Album rausgebracht. Das muss ich mir eigentlich nochmal anhören. Das ist, glaube ich, schon seit 3-4 Wochen draußen. Und natürlich das Reggae-Album von Sting und Shaggy, 44/876, ist rausgekommen. Falls du es noch nicht gehört hast.
Aber wo hast du gesehen, dass Sigur Rós ein neues Album machen?
Ich weiß nicht, ob es ein neues Album ist, aber ich guck mal kurz. Von 2018 Route One. Und die Titel sind alle immer nur so Koordinaten.
Ah, das ist so ein Soundtrack zu so einem Film, den sie gemacht haben. Da sind sie die Ringroute, die Circle-Straße durch Island gefahren. Das ist so diese Autobahn, ja, die einmal rund um Island führt. Und dazu so Musik, haben da dazu so gejammt sozusagen. Das kann man sich auf YouTube komplett angucken, dauert 9 Stunden.
Ha, nicht schlecht. Ja, der Soundtrack ist ein bisschen kürzer. Aber das erklärt auch, warum die das alles Koordinaten sind. Das sind tatsächlich Orte auf der Insel.
Okay. Ja, ist sehr schön. Also ich habe mal ein bisschen reingeguckt.
Perfect Circle.
Hast du das Video von Childish Gambino dir angeguckt?
Nee, ich habe den Song gehört, aber das Video noch nicht gesehen. Das muss ja auch ein ziemliches Phänomen gewesen sein.
Kiert gerade, ja, weil er auch so Jim Crow-Posen abruft und so ein bisschen so hat diese ganze Gewalt gegen Schwarze thematisiert halt, indem er selbst halt rumballert und dann dazu lustig tanzt und das alles so im Spaß so oder so pseudo verharmlost. Also das ist, glaube ich, wird gerade ziemlich stark diskutiert.
So, ja, das ist auch letztes Wochenende erschienen, im gleichen Wochenende, an dem Donald Glover alias Childish Gambino auch Gastgeber oder Moderator und Musikgast bei Saturday Night Live war. Und dann hat er eben auch in jede Menge Sketchen mitgespielt, hat aber auch diesen Song da live performt. Und nur da habe ich den bisher gehört. Das finde ich eh so interessant, weil ich habe Community früher geguckt, die Serie, in der er mitspielt. Und war dann überrascht, als ich gemerkt habe, hey, der ist ja auch ein guter Sänger. Der hat ja schon 2 Rap-Alben gemacht und dann, ich glaube, vor anderthalb oder fast 2 Jahren rausgebracht das Album Awaken My Love, was eben so ein sehr elektronisch angehauchter Funk und Soul ist und wo er dann teilweise mit dieser sehr krassen Kopfstimme singt. Unter anderem den Song Redbone, der eben auch auf dem Soundtrack von Get Out war, also da in dem Film auch vorkommt. Und jetzt hat er bei Saturday Night Live ist er als Sänger aufgetreten und hat noch in Sketchen mitgespielt und hat auch noch Stand-up performt als Moderator. Der Kerl, es gibt eigentlich fast nichts, was er nicht kann. Auch das war auch so das Thema des seines Comedy-Monologs, dass er sich über sich selber lustig gemacht hat, dass es nichts gibt, das er nicht kann. Also ja, werde ich mir jetzt auch nochmal zu Gemüte führen.
Und was dazu passt, glaube ich, ist das aktuelle Video von Janelle Monáe.
Die hat auch ein neues Album gesehen.
Pink. Ja, die hat ein neues Album jetzt raus und das davor gab es denn die Single Pink.
Die habe ich auch schon mehrfach gehört.
Mit einem sehr schönen choreografierten Video arbeitet, wo sie so sie und ein paar Tänzerinnen so bauschige Hosen anhaben, die sie so immer so und dann immer die Beine so hin und her klappen, sodass es dass sie aussehen wie so Vaginas.
Ja, Labia. Ja, das habe ich ja schon gedacht, dass es dass es darum geht, weil der Song Pink heißt, aber mit Y geschrieben. Mhm. Also ja, das ist featuring Grimes.
Sehr, sehr feministisches Statement.
Grimes ist der Begriff, die kanadische Sängerin und Musikproduzentin, die ist da gefeatured auf Pink.
Ja. Die ist jetzt mit Elon Musk zusammen.
Habe ich auch gesehen, ja. Hochinteressant. Das ist ja genau unser Ding, dieser ganze Boulevard. Ja, das finde ich aber auch lustig, dass es so, dann kommen Sachen zusammen oder erfahren Leute von Grimes, die sonst irgendwie, ja, oder vielleicht beschäftigen sich auch Leute mit Elon Musk, die sonst sich nicht mit dem beschäftigt hätten. Ich weiß es nicht. Da wachsen Welten zusammen. Traces of us down a boulevard. I wanna fall through the stars. Getting lost in the dark is my favorite part. Let's count the ways we could make this last forever. Sunny, money, keep it funky. Touch your top it, let it down. Das war Überpop Folge 37. Unter www.überpop.de findet ihr Links und weitere Informationen zur Serie oder auch zu allen anderen Themen der Folge. So werde ich unter anderem Videos zum Eurovision Song Contest verlinken, aber auch die Musikvideos, die Fabian angesprochen hat, also Pink von Janelle Monáe und This is America von Childish Gambino. Die nächste Folge erscheint voraussichtlich in 2 Wochen und da werden wir uns dann Wes Anderson widmen und seinem neuen Film Isle of Dogs. Das war, glaube ich, ursprünglich mal unser Plan für diese Folge. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Naja, mal sehen. Bis dann, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.